So, ein letztes Lebensbild noch einmal heute Morgen. Julie Hausmann, 1826 in Riga geboren. Sie war die fünfte von sechs Töchtern in ihrer Familie. Sie liebte sehr die Stille und das Alleinsein. Und sie schrieb von sich selber, an irdischem Gut habe ich nicht viel mitbekommen, auch nicht vom lieblichen Aussehen, dafür aber Kränklichkeit. Aber ich bin sehr dankbar für das, was Gott mir gegeben hat an innerem Leben und dass ich die Gabe bekommen habe, Lieder zu dichten. Das war ihre große Freude. Sie konnte ihren Glauben, ihr Leben, alles, was sie bewegte, in Lieder dichten. Aber sie hat diese Lieder ganz schön für sich behalten. Sie wollte die nicht in die Öffentlichkeit bringen, sondern das waren ihre herrlichen Lieder. Und sie zeigte es auch fast niemand, ihre schönen Verse. Ja, sie wurde Lehrerin, hat im Baltikum und in Russland unterrichtet und sie hatte eine liebe Freundin, der hat sie immer wieder ihre Verse gezeigt. Und die sagte, die Verse müssen auch andere sehen. Und sie hat, ich weiß nicht, ob hinter ihrem Rücken, jedenfalls hat sie mit Gustav Knaack Verbindung aufgenommen. Von dem haben wir schon gehört, der in der Bethlehemskirche in Berlin am Schluss tätig war. Und der hatte einen Liederschatz herausgegeben, hat Lieder gesammelt, einfach Glaubenslieder. Und dann hat der Gustav Knaack an die Julie Hausmann einen Brief gerichtet, bitte schicken Sie mir doch Ihre Lieder. Wir brauchen die auch für andere, das ist eine Gabe, die Gott Ihnen gegeben hat, die dürfen Sie nicht für sich behalten. Sie hat lang mit sich gerungen, aber sie hat es doch als Gebot auch von Gott gesehen, dass sie diese Lieder weitergibt. Aber mit dem Zusatz, ich möchte nicht meinen Namen darunter sehen. Es sollte veröffentlicht werden von einer Stillen im Lande. Dazu konnte sie sich durchringen. Und da wurden 100 Lieder veröffentlicht von ihr, in verschiedenen kleinen Heften. Und die haben die Runde gemacht. Sie hat dann ihren verwitweten Vater noch gepflegt bis zu seinem Tod und hat dann ihrer Schwester, die Vorsteherin einer großen Schule in St. Petersburg war, noch den Haushalt geführt. Aber sie hat sehr gelitten unter dieser Krankheit. Da ist sie immer wieder auch zu Kuren gefahren. Es war eine ganz schreckliche Migräne, unter der sie hauptsächlich gelitten hat. Und da war sie oft tagelang außer Gefecht, konnte nichts mehr sehen, nichts mehr erkennen, nichts mehr erleben, nichts mehr schaffen. Das war einfach ihre ganz große, ja, einfach diese große Plage, mit der sie, wahrscheinlich ist ihr wunderbares Lied, das sie alle auch lieben, von den vielen 100 Liedern, die sie sonst noch gedichtet hat, sind eigentlich wenig bekannt. Aber dieses herrliche Lied, so nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Ich kann allein nicht gehen, nicht einen Schritt. Wo du wirst gehen und stehen, da nimm ich mit. In dein Erbarmen hülle mein schwaches Herz und mach es gänzlich stille in Freud und Schmerz. Lass ruhen zu deinen Füßen dein armes Kind. Es will die Augen schließen und glauben blind. Wenn ich auch gleich nichts fühle von deiner Macht, du führst mich doch zum Ziele, auch durch die Nacht. So nimm denn meine Hände und führe mich bis an mein selig Ende und ewiglich. Es ist wohl aus dieser großen Not der schrecklichen Migräne entstanden. Durch die kirchlichen Blätter ist ja in den letzten Zeiten eine rührende Geschichte gelaufen. Da wurde erzählt, wie die Julie Hausmann sich verlobt hatte und ein Bräutigam im fernen Afrika auf sie wartet. Da wird erzählt, wie die Palmen sich im Wind wiegen, wie der Himmel wunderbar ist, die Wolken ziehen. Aber es wird nicht berichtet, welches Land das war, wie der Bräutigam hieß, wann das irgendwo war. Es ist einfach eine rührende Geschichte, die keinen realen Hintergrund hat. Aber wir dürfen dieses Lied auch mitnehmen, auch wenn es die Kirche lange verpönt hat. Solche Lieder singt man doch nicht. Es ist ein wunderbares Lied, an das wir uns auch halten dürfen, dass wir wissen, der Herr führt mich. Auch wenn ich nichts spüre, ich darf mich getrost in seinen Händen bergen und wissen, auch die Not, auch das Leid, auch die Schmerzen, auch die ganze ungewisse Zukunft liegt in seiner Hand. Und ihm dürfen wir uns getrost anbefehlen. Wir singen es noch am Schluss, das schöne Lied, und jetzt kommt noch mal die Bibelauslegung.
Ich möchte heute drei Verse beten aus dem Anfangslied. Und das ist ganz besonders wichtig, gerade im Blick auf unsere Zukunft. Wir wissen ja nicht, wo wir das Jahresende erleben, hier in dieser Welt. Dann in der Herrlichkeit. Und deshalb möchte ich die Verse beten. Das ist überhaupt auch ganz wichtig, wenn Sie ins Krankenhaus gehen, nehmen Sie das alte Gesangbuch mit. Schon im Gesangbuch von 1912 haben viele schöne Lieder gefehlt. Und deshalb nehmen Sie die alten Lieder mit, die ganz viel Trost und Glaubensvertrauen geben. Und ich möchte die drei Verse beten vom Philipp Spitta. Ja, Herr Jesus, bei dir bleibe ich. So in Freude, so in wie in Leid. Bei dir bleibe ich, dir verschreibe ich mich für Zeit und Ewigkeit. Deines Winks bin ich gewärtig, auch des Rufs aus dieser Welt. Denn der ist zum Sterben fertig, der sich lebend zu dir hält. Bleib mir nah auf dieser Erden, bleib auch, wenn mein Tag sich neigt. Wenn es nun will Abend werden und die Nacht herniedersteigt, lege segnend dann die Hände mir aufs müde, schwache Haupt. Sprich, mein Kind, hier geht's zu Ende, aber dort lebt, wer hier glaubt. Bleib mir dann zur Seite stehen, graut mir vor dem kalten Tod, als dem kühlen, scharfen Wehen vor dem Himmelsmorgenrot, wird mein Auge dunkler, trüber, dann erleuchte meinen Geist, dass ich fröhlich ziehe hinüber, wie man nach der Heimat reist. Amen. Jetzt schlagen wir noch auf die letzten Verse, Matthäus 7, Vers 21 bis 29. Wir haben ja ganz am Anfang schon gesagt, es gibt viele Weltleute, die sagen, ah, die Bergpredigt ist ganz toll, die haben sie Bergpredigt gar nicht gelesen. Denn die Bergpredigt sagt so deutlich, dass man allein durch Jesus selig werden kann. Nur durch seinen Opfertod. Und darum ist das für uns so wichtig, dass man die Bergpredigt gründlich liest. Und wir haben jetzt von Vers 24 ab: Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es doch nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wer diese meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baute. Als nun ein Platzregen fiel und die Wasser kamen und die Winde wehten und stießen an das Haus, da fiel es ein und sein Fall war groß. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn Jesus lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie die Schriftgelehrten. Man braucht ein festes Fundament. Deshalb sagen viele, ich will nichts vom Glauben wissen. Ich stehe mit beiden Füßen in der Welt. Gesundheit ist das Wichtigste. Ich habe für mein Alter vorgesorgt, gerade in diesen Tagen, wo unser Geld systematisch kaputt gemacht wird, wo man schon Strafzinsen für sein Sparbuch zahlen muss, ist das interessant, und wo auch die Krankheit uns als so große Bedrohung vor die Augen gemalt wird. Das ist ja, auf welchem Grund stehst du eigentlich? Auf welchem Grund hast du dein Zutrauen zu dir, dass es mit der Zukunft gelingt? Ich kann nicht leben ohne das einzige Fundament Jesus. Er ist der Eckstein, der Grundstein meines Glaubens, das Fundament, er ist für mich am Kreuz gestorben, er ist mein Herr und er hat mich lieb. Und das gilt im Leben und im Sterben. Und das kann mir niemand mehr aus dem Herzen rauben. Das hat er mir zugesagt. Jetzt sagt aber Jesus, dass das ganz eng zusammenhängt mit unserem Tun. Das ist in der Bergpredigt so wichtig. Ein Glauben ohne Gehorsam geht nicht. Das ist ein bisschen ein Problem bei uns in unserer Sprache, dass man sagt, ich glaube doch an Jesus. Aber da kann man ja ganz typisch ein ganz heidnisches Leben unter der Decke führen. Wir kennen das oft, wir beobachten das bei anderen, dieses Heuchlerische, dass man nur dem Schein nachlädt. Wir hatten es gestern mit der Kostümierung, mit den Schafen, die nur das Fell haben, drunter ist ein Wolf. Wir haben ja oft das böse Herz und die bösen Gedanken und die Streitsucht. Jeder Christ hat dieses Problem. Und das ist Wissen, auch nach der Bekehrung haben wir das Problem. Bis zu unserer Todesstunde haben wir das große Problem, dass die Sünde und der Teufel immer wieder in unserem Herzen Zugang sucht. Und darum ist das so schwierig. Wer meine Rede hört und tut sie, Herr Jesus, du weißt doch, was ich für ein wankelmütiger Mensch bin. Ich will dir doch gehören. Ich will doch dein Eigen sein, aber mein Herz, und das sagt der Paulus immer, mein Fleisch, das ist meine ganze Ich-Sucht, haben wir alle. Und wer von Ihnen einen frommen alten Menschen betreuen und pflegen muss, der weiß, wie alle Sinne schwächer werden, nur der Starrsinn wird immer schlimmer. Gell? Alle lassen nach. Und das ist bei frommen Gläubigen auch ganz arg schwierig. Frauen und Männer. Und je älter man wird, ein ganz, ganz großes Problem, braucht große Geduld. Das ist unser Fleisch, sagt der Paulus. Unser ganzes irdisches Wesen, unsere Ich-Sucht. Herr Jesus, du musst doch uns erfüllen, uns verändern. Jetzt, wie wird denn das? Wir haben gestern schon gesagt, wer meine Rede hört und tut sie, an den Früchten sollt ihr sie erkennen. Noch einmal den Punkt, wie kommt man denn durch die enge Pforte durch? Das ist ein tägliches Geschäft, auch wenn man sich mal für Jesus entschieden hat. Dennoch ein tägliches Geschäft, Herr Jesus, du musst der Herr sein. Am Morgen des Tages, Herr, dieser Tag soll dir gehören. Ohne Tagesanfang geht's überhaupt nicht. Das ist nicht was dort in der Bergpredigt, sondern das ist vielfach in der Bibel. Ohne Tun, ohne Gehorsam ist mein Christenleben nur eine Farce. Hat keine Kraft. Jetzt, wie geht das denn? Und das ist ganz wichtig. Wie werde ich denn ein neuer Mensch? Wir haben schon gemerkt, durch die Willenskraft schaffe ich es nicht. Viele Christen sind ja verkrampft. Sind ganz, ganz verkrampft. Anstrengend, jetzt möchte ich die Gebote Gottes halten. Pass auf, reiß am Riemen, da fatzt der Riemen. Also mit der Willenskraft kannst du kein Christ. Das steht auch nirgendwo in der Bibel drin. Reiß dich zusammen. Das hat Jesus nie gesagt. Sondern es ist eine neue Geburt aus Wasser und Geist. Viele meinen, Wasser sei die Taufe. Ich glaube nicht, dass Jesus beim Nikodemus an das Taufwasser gedacht hat. Ich glaube, dass es das Reinigungswasser ist. Ich brauche jeden Tag die Reinigung, am Abend jeden Tages Reinigung. Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Das ist für einen Christen das Grundbekenntnis. Sie wissen, dass die Juden sich immer in den Mikwen gebadet haben. Das ist auch schön. In Israel sieht man das. Auch in Mainz in der Synagoge und so weiter. Mikwen, da haben sie sich eingetaucht. Ein Reinigungsbad. Und das ist für meine Erneuerung ganz wichtig. Ich lege das Alte ab. Und Sie kennen das, wie das ist. Sie haben Streit mit Ihren Kindern. Da war eine Spannung. Rufen Sie doch nochmal an. Vergib mir. Es tut mir leid. Meine Worte. Weltmenschen können ganz schlecht um Vergebung bitten. Ist Ihnen das nicht mal aufgefallen? Christen können es und müssen es. Weil wir frei werden wollen von all den dunklen Dingen. Und wir müssen auch gucken, wo wir irgendwo in unserem Leben diese dunklen Stellen haben. Herr Jesus, vergib mir. Ohne Wasser, ohne Reinigung. Ich will meinen Geist in euch geben, will neue Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln. Gott will das tun, er muss es tun. Durch Wasser passiert das. Bei der Taufe passiert schon immer der Fehler, dass man dauernd meint, man muss ja dauernd nochmal taufen lassen. Ich wechsle die Gemeinde, nochmal taufen lassen. Man sagt ja, umtaufen, das gibt es gar nicht. Wenn einer katholisch wird, muss er sich nicht neu taufen lassen. Aber manche Gruppen sagen, du musst sie bei uns nochmal neu taufen lassen. Na, das Wasser, das Reinigungswasser ist so wichtig. Das hat Jesus gemeint, wenn er die Taufe gemeint hätte, das Nikodemus besser erklären müssen. Und Nikodemus kannte doch auch nur die Taufe des Johannes. War auch eine Reinigungstaufe. Zur Buße, tauch, lass dich waschen. Und Wasser und Geist. Der Heilige Geist muss in deinem Leben Eingang finden. Ganz wichtig. Der Heilige Geist kommt in unser Herz. Jesus sagt, wer Durst hat, der soll doch trinken. Von ihm, er will den Geist geben. Wir hatten es so schön in dem Bild, der Vater, der dem hungrigen Kind Brot gibt. Da hat der Lukas ein ganz wunderbares Stück von Jesus noch aufgefangen, dass Jesus gesagt hat, wenn du Hunger hast, wird der Vater, ein irdischer Vater, keine Giftschlange geben. Wie viel mehr wird der Vater den Heiligen Geist geben? Lukas 11, denen, die ihn bitten. Er gibt den Heiligen Geist in Fülle und das brauchen wir. Wir brauchen den Heiligen Geist für alles. Für jeden Tag, für unser Tagwerk, für unser Reden, mit dem Mund ganz besonders, für unser Herz, dass wir neugeborene Leute werden. Und jetzt ist interessant, dass ganz oft in der Bibel drin steht, wie man den Heiligen Geist kriegt. Wie kriegt man denn den Heiligen Geist? Selbst man darf darum bitten. Manche meinen, da muss man eine besondere Pfingstveranstaltung gehen. Nein, durchs Wort der Bibel. Durchs Bibellesen kommt der Heilige Geist. Ihr seid gereinigt durchs Wasserbad im Wort. Aha, da passiert die Reinigung und die Füllung mit dem Heiligen Geist. Oder im 1. Petrusbrief, wenn Sie Bibel haben, schlagen Sie es mal auf. Das ist ganz wunderbar, wo das nochmal kommt. Erster Petrus 23. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes. Aha, die Wiedergeburt kommt aus Wort Gottes, durch Bibellesen. Jetzt hat ja Jesus genau das Gleiche gesagt. Wie der Bauer die Saat ausstreut, hat er Jesus gesagt, dass das Wort, das gesät ist, und etliches von dem Wort fällt auf den Weg, der verdorrt, etliches fällt unter die Dornen, was ist das? Der Betrug des Reichtums erstickt das Wort Gottes, da kann der Samen nicht aufgehen, das ist bei uns heute ganz schwierig, im Wohlstand. Der Betrug des Reichtums, toll wie Jesus das sagt, Reichtum betrügt uns und der Reichtum ist eine ganz große Gefahr für das Wort Gottes. Deshalb ist heute in den Wohlstandszeiten bei uns das Wort Gottes so rar geworden. Ganz klar. Wenn Leute sagen, ich habe doch Geld, was brauche ich mehr? Und das Wort Gottes, das ist das Samenkorn, das ist das Tolle im Samenkorn. Das Samenkorn hat Kraft und da geht es auf und trägt hundertfältig Frucht. Das Wort Gottes ist das allerwichtigste Lebensmittel, das du brauchst. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern vom Wort Gottes. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück, hat der Herr Jesus gesagt. Das ist ganz anders als das, was sonst geschwätzt wird. Ganz anders als was das in der Zeitung drin steht. Das ist eine Menschenmeinung. Das verhallt wieder. Aber das Wort Gottes hat eine Kraft und eine Bedeutung. Jetzt ist nochmal ganz arg schön. Aber beim Jakobus, wenn Sie den Jakobusbrief einmal aufstellen, da kommt es verschiedentlich hinter dem Hebräerbrief. Jakobus 1, Vers 18. Er hat uns geboren nach seinem Willen durch das Wort der Wahrheit, damit wir Erstlinge seiner Geschöpfe seien. Durch das Wort Gottes werden wir neue Menschen. Und je länger du im Wort Gottes lebst, umso mehr kann der Heilige Geist in deinem Leben wirken und kann dich erfüllen und auch deine Gedanken besitzen, dich prägen und dich zu einem neuen Menschen machen. Jakobus 1, Vers 21, darum legt ab alle Unsauberkeiten, alle Bosheit und nehmt das Wort an mit Sanftmut, das in euch gepflanzt ist und Kraft hat, eure Seelen selig zu machen. Das Wort Gottes macht uns selig, nimmt die Angst vorm Sterben weg und macht uns zu neuen Menschen. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch. Das ist mir so wichtig, dass das Wort Gottes in unserem Leben wirken muss, weil das ist das Wichtigste. Wirkungsmittel ist durch das Christus uns zu neugeborenen Menschen macht. Das schafft neue Menschen, neue Charakter. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Und das Bibellesen ist für uns so wichtig. Weiß noch, wir waren mit einer Freizeit des Christusbundes vor vielen Jahren auf Pellworm und da habe ich noch Wert drauf gelegt, wir gehen in den Gottesdienst. Wir dachten dann noch nicht Böses, heute ist man ja schon manchen Schrecken gewohnt. Und da hat der Pfarrer gesagt, ich will heute nicht über ein Wort Gottes reden, ich will heute über Urlaub reden. Das ist das Beste gewesen, das war schon vor 40 Jahren, beim Raufgestanden werden, rausgegangen ist. Uns interessiert doch nur das Wort Gottes, weil das Wort Gottes wird, dass Sie es auch wissen, warum die Bibelstunde so wichtig ist. Nicht, dass es bloß an uns vorüberzieht, sondern dass dieses Wort in unserem Herzen Wurzel fassen kann. Gibt es so ein schönes Lied vom Svoboda und Lehmann, weil dein Wort in meinem Herzen seine Wurzeln schlägt. Das ist doch so herrlich, das Wort ist kräftig. Das heißt schon, Jesaja 55, dass das Wort Gottes nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu es sendet. Das Wort Gottes hat die ganz, ganz große Kraft. Unsere Willenskraft, die ist schwach. Die ist vom Sündenfall schon angefallen. Und unser Wille ist ja oft, dass wir einen störrischen Willen haben. Ich habe es ja gesagt, im Alter wird er immer schlimmer durch das Sinn. Der Wille, auf den brauchst du gar nicht mehr. Du musst bloß wollen, sagt man dir, Kind. Das stimmt nicht. Du musst der Heiland in dein Herz lassen. Der Heiland muss sein, du musst sein Wort lieb haben und das Wort wirken lassen. Und das ist so ganz wunderbar, wie das in deinem Leben eine ganz große Wirkung hat. Und Jesus sagt, das ist der Felsengrund. Und da stehst du auf einem Felsengrund, der kann nicht wackeln. Jetzt ist ganz tragisch, dass die meisten, die irgendwo was mit moderner Theologie bekommen haben, da ist der Krebsschaden, dass sie am Wort Gottes zweifeln. Das kann man. Ich kann zweifeln. Ich kann sagen, Jesus ist nicht auferstanden, aber ich habe es auch nicht bewiesen. Es gibt keinen Beweis für irgendein Wort in der Bibel, dass es nicht so sein soll. Ich kann nur sagen, ich glaube es nicht. Das Wunder ist nicht passiert, glaube ich nicht, mit meinem Kopf passiert es nicht. Dass Jesus der Sohn Gottes ist, glaube ich nicht. Der Nachbarpfarrer von unserer Gemeinde in Stuttgart, der hat gesagt, Jesus war kein Zombie, der ist im Grab vermodert. Hat er gepredigt. Müssen bloß wissen, wo sie Platz nehmen und wo sie ihre Kinder konfirmieren lassen. Ganz wunderbar, dass Jesus gesagt hat, dass Himmel und Erde vergehen, aber seine Worte nicht vergehen. Und darum bin ich überzeugt, dass jedes Wort der Bibel steht und nicht wankt und wir werden es erleben. Hat mich gefreut, ich habe sogar einen gläubigen Professor in Heidelberg gehabt, den Gerhard von Rade, hat gesagt, wenn Sie ein Wort in der Bibel nicht verstehen, lassen Sie es doch stehen, vielleicht verstehen es andere mal. Ja, gibt's es, gibt's Worte, die ich nicht verstehe in der Bibel. In der Passionsgeschichte, wie Jesus verhaftet wird, sagt der Petrus, hier sind zwei Schwerter und Jesus sagt, das ist genug. Warum? Jesus braucht doch keine Schwerter. Ich verstehe es nicht. Lass es stehen. Aber sonst verstehe ich alles in der Bibel. Sehr gut. Da steht von meiner Sünde und von der Erlösung drin und von der Hoffnung des Himmels. Und das ist doch genug und ich darf mich dran halten und wissen, dein Wort ist wahr und trüget nicht und hält gewiss, was es verspricht im Tod und auch im Leben. Mein schönstes Ziel ist das. So herrlich. Ich darf mich darauf verlassen, das ist das Fundament meines Glaubens und ich möchte Ihnen immer den Tipp geben, wenn Sie mit einem Bibelkritiker sprechen, viele von Ihnen, die machen das ja lieb und wollen da einen überzeugen und machen dann bittere Erfahrungen, wie man da gleich abqualifiziert wird und so und als dumm verkauft wird. Aber es macht ja nichts aus, wir sind ja gern dumm. Aber wissen Sie, sagen Sie einfach, aber es steht doch in der Bibel anders. Das ist immer das Beste. Ich halte mich an das, was in der Bibel steht. Da können Sie wissen, da sind Sie immer auf dem sicheren Grund. Und was mich immer wieder beeindruckt hat, dass in all den Jahrhunderten die Bibel nie verändert wurde. Wir haben ja nur die Bibel im Urtext, in Griechisch und in Hebräisch. Und dass die Bibel für alle Kulturen, auch für die Eskimo, die in Iglus wohnen, oder für die Indianer, ist die gleiche Bibel, die wir haben. Und für die Japaner, die ganz anders denken, oder für die Chinesen, ist immer die gleiche Bibel, durch die Gott zu uns redet, ist das Wort der Wahrheit. Sie werden ganz viele Stellen in der Bibel finden, wo Jesus das sagt, dass es wahr ist. Zum Beispiel in dem hohen priesterlichen Gebet, erhalte sie, meine Jünger, in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und das ist immer so froh, dass ich mich dran halten kann, von Anfang der Bibel bis zum Schluss, und ich stehe auf dem Felsengrund. Ich habe gesagt, es gibt so viele gottlose Leute, die sagen, die Bergpredigt sei so toll, die wissen gar nicht, was sie sagen. Dass das Wort Gottes wirklich absolut gilt. Und Jesus hat gesagt, wenn ihr auf dem Felsengrund, auf diesem Felsengrund des Wortes Gottes euer Haus baut, dann habt ihr einen ganz tollen Grund und das kann nicht wanken, auch im Tod nicht. Und das ist so wunderbar, weil dieses Wort Gottes mein Leben neu macht. Und es ist so kräftig und dringt durch auch gegen alle Bosheit meines Herzens, macht mich neu. Das Wort Gottes schafft neue Menschen. Das ist eine ganz tragische Sache, dass in vielen Gemeinden die Bibelstunde abgeschafft wurde. Gucken Sie, dass Sie zum Bibelkreis kommen. Es gibt auch ganz viele Hauskreise, da unterhält man sich bloß über Corona oder über die Preise in der Tankstelle oder über die Geldentwertung oder über die Sorgen mit den Schulkindern. Passt da immer im Hauskreis auf, dass man nicht schwätzt. Das hat man, wir wollen rauskriegen, was dieses Gotteswort für uns persönlich bedeutet. Und dann ist schön, wenn jeder Reihe um erzählt, das bedeutet das für mich. Und das habe ich über diesem Wort Gottes gelernt und dafür darf ich danken und loben. Und dass in den Gemeinden wieder Bibelstunden ist, das ist ganz wichtig. Die brauchen wir ganz dringend. Noch ein Wort zu den Älteren. Man macht ja viel heute über die Senioren, Kaffeerunden und das kann man alles in Corona-Zeiten immer tun. Ist gar nicht schlimm. Keiner braucht Kaffee, aber die Leute brauchen das Wort Gottes. Mach doch einfach einen alten Club, halbe Stunde, mittwochs um 3, wo man sagt, wir lesen miteinander Bibel. 15 Minuten reicht doch. Ein schöner Psalm 23, lese ein paar Erklärungen dazu geben. Da muss der Pfarrer gar nicht kommen, das könnt ihr doch machen. Und wenn bis 4 oder 5 kommen, ich habe erlebt, da sind Leute gekommen, die nie in die Kirche kamen. Aber wenn ihr Bibel lest, ist doch interessant. Es muss aber bloß kurz sein. Nicht zu lang, man macht doch, selber wisst ihr, manches ist einfach zu lang. Macht's kurz und knackig, dass es richtig können. Aber das brauchen wir heute in den Gemeinden wieder. Es muss ja nicht gleich für die ganze Gemeinde sein. Fangt doch ihr an und ladet wieder ein oder in den Gemeinschaften. Das ist so wichtig, wo 2 oder 3 versammelt und dann betet man mit den Leuten und hat man sich wieder getroffen. Aber der Kuchen können die Leute auch selber beim Bäcker kaufen. Das ist doch gar nicht nötig. Und erst recht, wenn man nur das Geld noch da lassen muss für den Kaffee, ich muss noch was ins Kessel tun. Das Wort Gottes gibt es gratis und das ist so schön und das ist das Wichtigste, was wir weitergeben für unsere Versammlungen. Und wenn wir heute sagen, warum ist denn heute unsere Gemeinde so wirkungslos, weil es am Wort Gottes fehlt. Das Wort Gottes ist die größte Kraft. Es hat keine Erweckung der Kirche, keine Reformation gegeben als durch das Wort Gottes. Und was hat denn der Martin Luther gehabt? Der war ein Mönchlein in Wittenberg. Nichts. Er hat keinen Kurfürst hinter sich gehabt. Das Wort Gottes gehabt, gepredigt. Und Gott hat dieses Wort so kräftig erschallen lassen, dass ganz Europa erzittert ist. Beim Johannus genauso. In der Bethlehemskapelle in Prag, da kommt der Name her von den hussitischen Flüchtlingen in Berlin, die dort waren. Da müssen Sie mal gucken, da war die Kirche, hat gar keinen Turm gehabt. War bloß wir Wohnhaus an dem großen Marktplatz in Prag. Und da hat der Johannus gepredigt, 100 Jahre vor Luther, aus dem Lukas-Evangelium. Und die Menschen waren ergriffen. Und es hat das ganze tschechische Volk so ergriffen, dass der Hus verbrannt werden musste in Konstanz auf dem Konzil. Und das ist für uns wieder ganz wichtig. Wir müssen zur Kraftquelle zurückkehren. Und Jesus hat gesagt, nur das Wort Gottes, wer dort drauf baut und es tut. Das Tun des Wortes Gottes ist die Kraft. Sie finden das überall in der Bibel drin. Der Herr Jesus hat einmal 10 aussätzige Männer getroffen. Und was hat er denn gemacht? Er hat Jesus gar nichts mit denen gemacht. Er hat sie nicht berührt, nicht die Hand auf ihn gelegt. Der hat gesagt, geht hin zum Priester und zeigt euch. Zum Priester ist mir erst gegangen, wenn man gesund war. Aber die hatte doch einen Aussatz. Jetzt sollte sie zum Priester gehen und sollten sich zeigen. Dabei guckt doch meine Hände an, ich habe doch noch den Aussatz. Und da steht in der Bibel drin, und als sie hingingen, wurden sie rein. Erst im Gehorsam des Glaubens wird Gott. Erst wenn wir es tun, ich kenne ganz viele Diskussionen, wo die Leute sagen, ja, sollen wir es wirklich bloß mit dem Wort Gottes probieren? Da wird man diskutiert. Probiert es doch. Und ihr habt selber in eurem Leben erfahren, als ihr gläubig wurdet, dem Herrn Jesus vertraut haben, auf sein Wort hin, habt ihr es erfahren. Und ihr seid auf dem Felsengrund gestanden, wer meine Rede hört und tut sie. Wer sie hört und nicht tut, der hat es nicht. Der hat eben nichts empfunden. Dieses Wort vom Wasserbad im Wort, das hat der Paulus auch im Epheserbrief gehabt, Epheser 5, Vers 26, wer sucht, oder in Titus 3, Vers 5, kommt überall immer wieder vor, dass dieses Wort uns heiligt und uns dieses schenkt. Schon im Römerbrief, Ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Es war in Rom. Die haben doch alle gespottet, gesagt, das ist doch Dummheit, was die erzählen vom Kreuz. Ich schäme mich nicht, sagt er, von den stolzen Römern. Die Römer haben ja ihre Triumphbogen gebaut, was der Mensch alles kann. Wir römischen Soldaten sind die Besten und die römischen Legionäre. Ich schäme mich nicht, in Roms Evangelium zu hören, denn es ist eine Kraft Gottes. Und da steht das schöne griechische Wort Dynamis. Das kennen wir vom Dynamit. Das Wort Gottes ist ein Dynamit Gottes, durch das er an Menschenherzen wirkt. Er hat schon unheimliche Festungen Satans gesprengt durch sein Wort. Und das ist ganz toll, die Missionsberichte, wenn Sie nochmal lesen, wie das ganze Heidentum alles abgelehnt hat. Es war immer ein Widerstand von Menschen gegen das Wort Gottes. Der Mensch weiß genau, was auf ihn zukommt. Wir wollen ganz schlicht beim Wort Gottes bleiben. Und das hat eine große Kraft. Und das ist ganz wichtig, dass wir die Kranken nicht ohne Wort Gottes lassen. Wieder, die brauchen keine Praline, die brauchen keine Blumenströße. Gehe sie an die Krankenbetten und sagen sie ein Wort Gottes, ein Liedvers und darf ich nur mit dir beten. Das brauchen die Kranken. Das Wort Gottes richtet uns auf und macht uns stark. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns auf den Felsengrund stellst. Und dass unser Glaube einfach sich an deinem Wort festmachen kann. Was du sprichst, das geschieht, und was du gebietest, das steht da. Viel anderes wird zerfallen, auch diese Welt wird zerfallen, und was uns heute bewegt, wird morgen schon passé sein. Aber dein Wort weist uns und gibt uns einen Frieden und Geborgenheit. Wir danken dir jetzt auch für diese Bibeltage, aber vor allem für deine Rede, der Bergpredigt, die du uns geschenkt hast. Hilf doch uns, dass wir es weitergeben können, auch dort, wo wir sind, an unserem Ort, dass wir noch viele festigen dürfen, auch die im Zweifel sind, die wanken, in der Angst sind, dass wir sie getrost machen dürfen, weil du das uns zusagst, fürchte dich nicht, dass wir in dir Frieden haben, den uns die Welt nicht geben kann. Und so befehlen wir uns dir an und danken dir für dein Wort. Amen.